Jetzt auf OE24TV. Fellner live, der Insider. Die spannendsten Stories, die brisantesten Insider-Infos und die härtesten Analysen aus Politik, Wirtschaft und der Welt mit OE24-Chefredakteur Niki Fellner.
Willkommen zu unserem großen Insider-Gespräch. Schön, dass Sie mit dabei sind. Hier bei uns im Studio begrüßen wir OE24-Chefredakteur Niki Fellner. Schön, dass du bei uns bist.
Hallo Lukas.
Hallo Niki. Wir starten mit einem Thema, das jeder Österreicher und jede Österreicherin spürt. Man muss ja sparen. Überall ist der Kostendruck enorm. Und jetzt hört man, wie viel die Regierung kostet. Und da kann man richtig sauer werden.
Genau. Ich glaube, das ist auch das, was da so im Widerspruch steht. Auf der einen Seite sagst du, die Regierung spricht permanent vom Sparen, wo gekürzt werden muss, nicht einmal Geld für die Bauern. Ist da, da wurde wochenlang um jeden Euro gerungen. Im Endeffekt die 240 Millionen, die jetzt als Dürrehilfen fließen, müssen sich die Bauern eigentlich über die nächsten Jahre selbst finanzieren. Aber auf der anderen Seite, und das hat jetzt eine Anfrage enthüllt von Michael Schnedlitz, dem FPÖ-Generalsekretär, ist dann halt für die Bundesregierung und die Mitarbeiter der Bundesregierung doch genügend Geld da. Jetzt kann man sagen, naja, mit den Kosten der Mitarbeiter könnte man das Budget auch nicht sanieren, das stimmt natürlich, aber es geht um die Außenwirkung. Und da wiegt das, was heute bei uns in der Tageszeitung Österreich und auf OE24 steht, natürlich besonders schwer. Regierung kostet täglich 121.000 Euro. Das ist eine unfassbare Zahl und da muss man sagen, damit gemeint sind die Mitarbeiter der Regierung. Über 400 Mitarbeiter hat die Regierung in ihren Kabinetten. So viele gab es überhaupt noch nie. Es gab auch noch nie so eine teure Bundesregierung, muss man auch dazu sagen. Es ist die mit Abstand teuerste Bundesregierung, die wir in Österreich jemals hatten. 121.000 Euro sind es am Tag, rechnet man das aufs Quartal hoch, sind es im zweiten Quartal, von da stammen die Zahlen 10,9 Millionen Euro. Und wenn man das Ganze quasi aufs Jahr hochrechnen würde, dann käme man überhaupt auf 43,6 Millionen Euro, die uns die Mitarbeiter, die Kabinettsmitarbeiter dieser Regierung allein im heurigen Jahr kosten würden. Und setzt man das Ganze ein bisschen in Relation, die ÖVP-Grünen-Regierung, die Vorgängerregierung 2024, die war schon schweineteuer, die hat 40,9 Millionen gekostet, also mehr als 3 Millionen Euro weniger. Und wenn man zum Beispiel Vorvorgängerregierungen nehmen, wie die schwarz-blaue Regierung von damals, da lagen wir bei 32,7 Millionen Euro. Also das sind mehr als 10 Millionen Euro weniger. Also das ist in der Wahrnehmung der Menschen natürlich katastrophal, muss man schon sagen. Man fragt sich auch, warum braucht es so viele Kabinettsmitarbeiter? Der absolute Kostenkaiser ist übrigens Andreas Babler, der Vizekanzler. Der hat mehr Kabinettskosten als das Bundeskanzleramt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Vizekanzler hat mehr Kabinettsmitarbeiter als der Bundeskanzler. Und beim Bundeskanzler liegt ja zusätzlich noch die ganze Außenpolitik mit den europäischen Räten etc., teilweise die Wirtschaftspolitik. Und trotzdem hat Andreas Babler mit seinen drei Ressorts Kultur, Medien und Sport, Wohnen hat er auch noch, das sind jetzt weiß Gott nicht die Riesenressorts, 826.577 Euro an Kosten in einem Quartal, muss man dazu sagen, in einem Quartal. Aufs Jahr hochgerechnet sind wir da fast bei 4 Millionen Euro an Kosten, die der Andreas Babler mit seinem Ministerkabinett verursacht. Dahinter kommt dann übrigens nicht der Bundeskanzler, sondern davor ist noch Gerhard Kahner, der Innenminister, mit 768.000 Euro, die sein Kabinett und seine Mitarbeiter kosten. Und dann die Verteidigungsministerin Claudia Tanner, da kosten die Kabinettsmitarbeiter 740.000 Euro. Und erst dann kommt der Bundeskanzler, der ist ja noch vergleichsweise sparsam unterwegs, mit 733.000 Euro an Kosten. Aber wie gesagt, insgesamt 10,9 Millionen Euro an Personalkosten, die diese Regierung verursacht hat. Michael Schnedlitz, der die Anfrage gestellt hat und der natürlich auch das medial dementsprechend ausschlachtet, ist eh klar. Er macht das ja jedes Quartal mittlerweile. Meint, die Regierung hat jegliches Maß verloren, tobt natürlich dementsprechend. Aber jetzt bei aller Polemik hin oder her, die Meinung, und man muss sich nur die Kommentare oder auf Social Media anschauen zu dieser Geschichte, die sind natürlich zu 99,99999999 Prozent negativ. Ja. Und das eine Rest, was da überbleibt, das sind, glaube ich, die paar Kabinettsmitarbeiter, die es gibt, die das Geld kassieren.
Ja, also wir haben es gerade gehört, also die Kommentare auf Social Media sind natürlich extremst schlecht von den Wählerinnen und Wählern und von den Österreicherinnen und Österreichern. Aber wie kann das die Regierung überhaupt noch rechtfertigen? In der Außenwahrnehmung ist das ja
also ich katastrophal. Glaub, das ist das Komische, was ja dazukommt. Jetzt kann man sagen, wenn die schon so viele Mitarbeiter haben, dann würde man sich erwarten, dass da halt zumindest in der Kommunikation besser kommuniziert wird. Also wie gesagt, Andreas Babler, 826.000 Euro Kosten für seine Kabinettsmitarbeiter. Da würde ich denken, na, dann kommuniziert er zumindest super und stellt seine Arbeit toll dar. Weit und breit keine Spur davon, ganz im Gegenteil. Die Kommunikation dieser Bundesregierung ist leider eine Katastrophe. Und jetzt kann man sagen, das eine oder andere machen die ja gar nicht so schlecht. Ja? Nur sie schaffen es nicht, das zu kommunizieren und rüberzubringen. Und dafür wären eigentlich diese Kabinettsmitarbeiter da. Also insofern rechnen tut sich diese Ausgabe oder diese Ausgaben nicht wirklich. Und man stellt sich wirklich die Frage, wofür zahlen die Österreicherinnen und Österreicher 121.000 Euro am Tag.
Wir haben noch eine unglaubliche Summe, die wir herausgefunden haben. Und zwar ist der Bundeskanzler Christian Stocker zur Fußball-Weltmeisterschaft gereist. Das wissen wir. Aber wie viel er da ausgegeben hat, wie viel das gekostet hat, das ist auch unglaublich.
Ja, also auch da, man muss natürlich auch hier sagen, prinzipiell, dass ein Bundeskanzler zur WM fährt, dort dem Team die Daumen drückt. Das Ganze hat er noch kombiniert mit einer Eröffnung des Konsulats in Dallas und diversen Besuchen, um sozusagen die Wirtschaftsbeziehungen von Österreich zu forcieren. Das ist ja okay, das ist auch gut und ich glaube, das soll ein Bundeskanzler auch tun, nur dass es nicht falsch verstanden wird. Dass er aber gleich 9 Mitarbeiter mitnimmt, stellt man sich halt die Frage, muss das wirklich sein in Sparzeiten? Zumindest würde ich es nicht machen, weil genau dann solche Schlagzeilen entstehen und die FPÖ hat eine parlamentarische Anfrage eingebracht. Die Frist endet übrigens erst, das heißt, man hätte die Zahlen jetzt noch nicht verkünden müssen. Man hat es aber jetzt schon getan, anscheinend um auch der FPÖ ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Rund 100.000 Euro hat diese eine Reise gekostet. Jetzt kann man sagen, ja, 100.000 Euro, davon werden wir unser Budget nicht sanieren. Das stimmt sicher auch. Ja. Und wie gesagt, das sind die Kosten, die die Regierung an einem Tag verursacht. Aber natürlich eine Reise zur WM, die 100.000 Euro kostet, schlanken Fuß macht es nicht. Allein über 50.000 Euro haben nur die Flugtickets gekostet, dieser neuen Mitarbeiter und des Bundeskanzlers. Dann kamen noch die Hotelkosten dazu etc. Also das ist natürlich alles wieder, sind wir genau wieder bei diesem Bild, in der Außenwahrnehmung eine Katastrophe. Man fragt sich auch, wer ist da für die Kommunikation zuständig? Wie kann einem so etwas passieren? Und warum merkt das niemand im Vorhinein und sagt zum Bundeskanzler, und da mache ich ihm am wenigsten Vorwurf, weil der hat, glaube ich, im Vorhinein sicher nicht gewusst, dass da 9 Mitarbeiter dabei sind, kann ich mir nicht vorstellen, der hat andere Dinge zu tun, aber da muss es ja Leute in seinem Kabinett und in seinem Umfeld, Berater geben, die sagen, du, da sind jetzt 9 Leute in deiner Reisegruppe, in Zeiten des Sparens macht das kein gutes Bild, noch dazu, weil kurz davor ja die Schlagzeilen von Andreas Babler dominiert haben, der ja auch mit einer großen Reisegruppe, ein bisschen weniger, muss man fairerweise dazu sagen, in die USA gereist ist, da waren, glaube ich, allein 2 Leute dabei, die ihn gefilmt haben und irgendwelche Social Media Reels produziert haben. Aber spätestens da hätte man eigentlich die Notbremse ziehen müssen und sagen müssen, einen Teil dieser Riesendelegation lassen wir hier und nehmen nicht mit, weil dass das aufkommt, dass das medial thematisiert wird und dass die Opposition, die FPÖ in dem Fall, das natürlich genüsslich ausbreitet, na gut, dazu muss man jetzt keinen, sage ich mal, Doktorabschluss in Politikwissenschaft haben. Das kann man, glaube ich, wenn man eins und eins zusammenzählen kann.
Aber kann man doch davon ausgehen, dass dann die Bundesregierung vielleicht doch umdenkt, wenn solche Zahlen eben auch bekannt werden, dass man halt sagt, gut, in Zukunft kommt weniger Geld aus oder wird es bei diesen Summen bleiben?
Es wäre zu wünschen, ich glaube, es wäre auch hoch an der Zeit und nötig, dass die Bundesregierung jetzt auch bei sich den Sparstift ansetzt. Wir haben das gleiche Thema auch bei der Parteienförderung gehabt und wie gesagt, jetzt kann man immer argumentieren, mit diesen Kosten alleine wird man das Budget nicht sanieren. Das stimmt, wie gesagt, dem Argument kann man nichts entgegenhalten, aber es geht halt um die Außenwirkung, es geht um das Image und da macht es einfach überhaupt keinen schlanken Fuß und dementsprechend kann man nur hoffen, dass es im Umfeld der Bundesregierung Berater gibt, die jetzt einmal sagen, nein, es wäre vielleicht ganz sinnvoll, im nächsten Quartal einmal mit den Kosten runterzugehen. Denn die Anfrage des Michael Schnedlitz von der FPÖ wird im nächsten Quartal kommen, sie wird im übernächsten Quartal kommen, sie wird im überübernächsten Quartal kommen und Derzeit ist es ja so, dass die Kosten steigen. Also vom zweiten Quartal zum ersten Quartal ist diese Bundesregierung sogar teurer geworden, was ihre Personalkosten betrifft. Das heißt, keine Rede von wir sparen ein, sondern man ist sogar teurer geworden. Vielleicht kann man sozusagen hier mal ein bisschen in die andere Richtung steuern, dass es zumindest etwas günstiger wird. Dann kann man vielleicht sogar das auch einmal darstellen. Wie gesagt, also das wäre der Bundesregierung zu wünschen. Ob es passiert, weiß ich nicht. Die FPÖ wird natürlich genüsslich auf dieser Welle weiterreiten. Und für die FPÖ ist das, muss man sagen, Wind in ihre Mühlen oder Wasser auf ihre Mühlen, sagt man, weil eine bessere Wahlwerbung für die FPÖ als solche sozusagen parlamentarischen Anfragen gibt es eigentlich nicht. Da kommt jetzt übrigens auch in den nächsten Tagen die Beraterkosten der Regierung, also was die Regierung an externen Beratern ausgegeben hat. Ja. Auch diese Anfrage bringt die FPÖ jedes Quartal ein. Auch da werden es wohl wieder exorbitant hohe Kosten sein, die die Koalition hier ausgibt. Und auch da stellt sich dann die Frage, wenn man eh so viele Kabinettsmitarbeiter hat, warum braucht man dann so viele externe Berater? Also das passt hinten und vorne einfach nicht zusammen. Wie gesagt, die Regierung liegt in den Umfragen ohnehin extrem schlecht. Wir haben übrigens kleine Ankündigung, morgen die erste Umfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft nach der Sommerpause. Also unbedingt einschalten. Wird sehr, sehr spannend. Und dann werden wir eh sehen, wie die Regierung und auch wie auch die FPÖ und die andere Oppositionspartei, die Grünen, in den Umfragen liegt.
Auf jeden Fall eine Partei, die auch sehr schlecht in den Umfragen aufgestellt ist, ist die SPÖ. Da ist der Andreas Babler am Montag zum ORF-Sommergespräch ausgerückt und hat wieder mal für einen Hinhorcher gehört, sozusagen, gesorgt. Und zwar ging es da um die Privatkrankenanstaltenfinanzierungsfonds. Da ist die Frage, wie geht man mit der um? Schafft man die vielleicht sogar ganz ab? Der Vorschlag des Vizekanzlers hat ja doch wieder für Ungemach gesorgt und auch jetzt diskutiert man noch darüber.
Genau, also Andreas Babler ist da mit einem Vorschlag vorgeprescht. Mir ist nicht ganz klar, mit wem er sich da abgestimmt hat, ob er sich da überhaupt mit jemand abgestimmt hat, wo das herkommt. Er will den PRIKRAF, also dem Fonds der privaten Krankenhäuser, 200 Millionen sozusagen Zuschüsse, Förderung wegnehmen und dieses Geld in die öffentlichen Spitäler, in das öffentliche Gesundheitssystem stecken. So, jetzt gibt es eigentlich keinen Gesundheitsexperten, der dann nicht innerhalb der letzten zwei Tage rausgegangen ist, der nicht das Gleiche sagt. Und zwar sagen alle, das ist eine komplette Schwachsinnsidee, denn die privaten Krankenhäuser sind natürlich nicht dafür da, so wie Babler das dargestellt hat, dass es dann nur Schönheits-OPs für die Reichen gibt, sondern da werden mittlerweile Hüft-OPs gemacht, da werden Augen-OPs gemacht, da werden Knieoperationen gemacht. Die springen ein überall dort, wo es in den öffentlichen Spitälern keine Kapazitäten gibt, zu lange Wartelisten gibt etc. Und man muss ja nur mal, der Professor Bartelt hat das ja auch geschaut, einmal zu den Barmherzigen Brüdern oder auch andere Privatspitäler einmal reinschauen. Das ist nicht so, dass da die reichen Millionäre irgendwie liegen, die sich da ihre Nase oder ihre Lippen aufspritzen lassen. Nein, ganz und gar nicht. Das sind ganz normale Menschen, die halt notwendige Operationen dort durchführen lassen und Behandlungen. Und diesen Privatspitälern jetzt diese Förderung zu streichen und das zu den öffentlichen Spitälern zu verschieben. Erstens bringt es genau gar nichts, weil das ist linke Tasche, rechte Tasche. Zweitens führt es wahrscheinlich zu einem riesengroßen Chaos, weil die privaten Spitäler viele Leistungen nicht mehr anbieten könnten. Und es erzeugt eine Neiddebatte, die einfach nicht notwendig ist. Was wäre viel sinnvoller, wenn Andreas Babler und die SPÖ sich überlegen würden, was kann man denn wirklich tun, um das Gesundheitssystem besser aufzustellen? Und da bräuchte es natürlich mehr Geld, um das werden wir nicht herumkommen. Ja, wahrscheinlich bräuchte man 200 Millionen mehr in den öffentlichen Spitälern, aber nicht, indem wir es verschieben, sondern wir müssten das zusätzlich ins Gesundheitssystem hineinschießen. Da kommt natürlich jetzt immer, geht nicht, wir müssen sparen, wir müssen das Budget sanieren etc. Alles Argumente, die natürlich auch ihre sozusagen Rechtfertigung haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, von Spahn allein wird Österreich aus dieser Krise einfach nicht rauskommen und werden wir auch unsere Gesundheitskrise nicht beenden. Und ja, Österreich hat vergleichsweise noch immer ein gutes Gesundheitssystem. Es ist aber in den letzten Jahren spürbar schlechter geworden. Ich glaube, das kann jeder irgendwie, hat es am eigenen Leib gespürt, beziehungsweise kennt jemanden, der es gespürt hat, lange Wartezeiten etc. Und was natürlich dazu kommt, ist, wir haben mittlerweile keine Zweiklassenmedizin mehr in Österreich, wir haben eigentlich eine Dreiklassenmedizin in Österreich. Und da gibt es jene, die sich leisten können, die privat versichert sind, die besser behandelt werden. Und dann gibt es jene, die Beziehungen haben, die halt dann einen Arzt kennen oder jemand kennen, dass man schneller behandelt wird etc. Und all das ist eingerissen in den letzten Jahren. Ich glaube, da müsste man eigentlich ansetzen als Regierung. Davon ist aber weit und breit nichts zu sehen. Im Wahlkampf hat Andreas Babler ja noch groß getrommelt, dass man das Gesundheitssystem reformieren muss, dass das sozusagen sein wichtigster Punkt in dieser Regierung ist. Passiert ist bisher gar nichts, bis auf ein paar lauwarme Ankündigungen, muss man sagen, und solche merkwürdigen Aussagen wie zuletzt in diesem Sommergespräch. Es kommt auch nicht gut an bei den Leuten, auch das kann man sagen. Das Sommergespräch hatte eine katastrophale Quote. Davor waren 850.000 Euro bei Liebesgeschichten und Heiratssachen dabei. Bei Babler waren es 500.000, das heißt mehr als 300.000 haben einfach einmal abgedreht, als der Andreas Babler am Bildschirm erschienen ist. Spricht jetzt auch nicht unbedingt für ihn, muss man sagen. Und danach bei der ZIP-2-Analyse sind die Quoten wieder raufgegangen. Also auch das sollten sich die SPÖ-Strategen vielleicht einmal genauer ansehen. Und wie gesagt, also ich glaube, mit solchen irgendwie Klassenkämpferparolen, das holt heutzutage niemand mehr hinter dem Ofen hervor, ist auch ehrlicherweise nicht das, was die Leute sich wünschen oder wollen von der Politik. Das ist irgendwie Retro-Politik, wie sie vielleicht mal in den 80ern populär war. Aber mittlerweile bräuchte es wirklich konkrete Ansagen. Und man muss ja dazu sagen, der Andreas Babler regiert ja, der könnte ja umsetzen in dieser Regierung. ÖVP und Neos haben übrigens auch schon gesagt, dass das nicht in Frage kommt, den Blick auf die 200 Millionen wegzunehmen. Also es war eine reine Luftblase, die er da losgelassen hat. Also welcher Teufel ihn da geritten hat, ich verstehe es nicht. Mhm. Es war inhaltlich falsch, was er gesagt hat. Es ist nicht umzusetzen und es ist wieder mal ein Indiz dafür, dass Andreas Babler sich anscheinend in dieser Bundesregierung nicht durchsetzen kann.
Die große Frage, die sich jetzt stellt mit dem beginnenden Herbst, wird das Andreas Babler eigentlich noch überleben können politisch? Wird er ausgetauscht werden?
Ja,
oder wie geht es da weiter?
Das werden wir auch heute mit Josef Czap und Peter Westenthaler besprechen. Es gibt Gerüchte mittlerweile, die kursieren. Gerhard Zeiler könnte übernehmen, mächtige Kreise in der SPÖ wollen den ehemaligen ORF-General Zeiler als Babler-Nachfolger haben. Auch der sei angeblich nicht abgeneigt gewesen, hat sich ja öffentlich bisher noch nicht dazu geäußert. Aber man muss halt dazu sagen, die Statuten der SPÖ sind so, wie sie sind. Andreas Babler ist ganz schwer wegzubekommen bei der SPÖ. Das heißt, momentan ist Andreas Babler de facto einzementiert, obwohl alle Landesparteien, sogar die Wiener, mittlerweile gegen ihn sind. Sogar der linke Parteiflügel sieht ihn mittlerweile kritisch. Aber du bekommst Andreas Babler, das höre ich aus der SPÖ, mit den derzeitigen Statuten eigentlich nicht weg, außer er geht von selbst. Schaut nicht so aus, als wäre er da einsichtig und würde er das derzeit tun. Außer, das sage ich immer wieder, die SPÖ macht ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Und man bringt ihn irgendwo anders unter, auf einem schönen Versorgungsjob. Was das sein sollte, wüsste ich allerdings momentan nicht. Das heißt, die SPÖ ist zumindest momentan einmal mit Andreas Babler verhaftet. Und wenn es blöd läuft für die SPÖ und die ÖVP, weil sie nervös wird, vielleicht wirklich diese Regierung jetzt in die Luft gehen lässt, weil sie quasi nicht sehenden Auges da in lauter Niederlagen in die Landtagswahlen gehen will, dann steht die SPÖ vielleicht wirklich mit einem Spitzenkandidaten Andreas Babler da und landet bei den Umfragewerten von 16%, wo sie momentan liegt. Also insofern, die SPÖ ist in einer ganz schwierigen Situation, in die man sich selber hineinmanövriert hat, indem man die Statuten eben so geändert hat, indem man Mitgliederabstimmung über den Parteichef in die Statuten reingenommen hat. Damit ist man jetzt verhaftet und die Geister, die man einst gerufen hat, die wird man jetzt nicht mehr los, um so auszudrücken. Und der Geist, der da quasi über der SPÖ derzeit schwebt, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist Andreas Babler. Wie man denn los wird, ich glaube, darüber zerbrechen sich viele in der SPÖ derzeit den Kopf. Lösung hat noch keiner oder keine gefunden.
Aber wenn wir uns jetzt nochmal dieses ORF-Sommergespräch anschauen, nochmal darüber diskutieren, wie kommt es denn immer wieder zu solchen Auftreten mit diesem Brickra-Vorschlag? Das ist ja alles, man kann ja davon ausgehen, dass es dann einen Aufschrei gibt.
Und ja, ich höre immer wieder, dass Andreas Babler halt völlig beratungsresistent ist. Er hat einen ganz kleinen Kreis, mit dem er sich umgibt. Der ist auch immer enger geworden im Laufe dieser 1,5 Jahre. Er ist sowieso der Meinung, es gibt nur böse Mächte in diesem Land. Alle sind gegen ihn, die eigene Partei ist gegen ihn, der Koalitionspartner ist gegen ihn, die Opposition sowieso, die Medien sind ganz böse, die Wirtschaft ist gegen ihn. Also nur böse Mächte, die sich dagegen ihn aufstellen. umgibt sich da, wie gesagt, mit ganz einem engen Klüngel an Beratern, Einflüsterern, muss man sagen. Der Christoph Haselmeier, Meinungsforscher, hat in einem Interview mit OE24 zuletzt gesagt, er ist wie ein Sektenführer eigentlich, das ist wie eine Sekte mittlerweile. Das trifft es eigentlich sehr, sehr gut. Und dann kommen genau solche Sachen raus, ja, dass dann nur Ja-Sager um ihn herum sind, die ihm sagen, ja, das ist eine gute Idee, und dann gehst du mit so einer Ansage in ein Sommergespräch. Übrig bleibt eben ein riesengroßer Bauchfleck, der ihm sicher auch in den Umfragen weiter schaden wird, der ihm in der Außenwahrnehmung schadet, der ihm gegenüber den Koalitionspartnern schadet. Also all das passiert dir halt nicht, wenn du gescheite Berater hast, aber die hat Andreas Bartmann nun mal nicht. So hart und so einfach muss man es analysieren.
Bei diesem Sommergespräch vom UF stehen noch Christian Stocker und Kickl am Programm von der Regierung, eben Christian Stocker. Er wird ja auch bei uns auf OE24TV im Sommergespräch demnächst sein. Glaubst du, schlägt sich der besser als Babler?
Schauen wir mal, würde ich sagen. Ich meine, per se, Christian Stocker hat ein souveräneres Auftreten als Andreas Babler. Er ist auch besser beraten, muss man sagen, als Andreas Babler. Also ich glaube, er wird sich wohl besser schlagen. Klammer auf, ist, glaube ich, auch nicht schwer, diesen Auftritt von Andreas Babler zu überbieten. Aber auch das wird sicher kein leichter Auftritt, wenngleich die Sommergespräche heuer meiner nach extrem schwach sind in der Interviewführung. Aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, am Freitag ist er auch bei uns auf OE24TV. Aber ich glaube, Christian Stocker wird da nicht wirklich die ganz großen Mega-Ansagen machen, weil er natürlich auch sehr in der Defensive ist, muss man sagen. Ja, mit seinem Kinderbetreuungssaga, mit der Performance der Bundesregierung, in den Umfragen, den Wirtschaftsdaten, zuletzt diesem Kompromiss bei Dürrehilfen und Klimagesetz. Also da ist jetzt nichts, wo du jetzt groß in die Offensive gehen kannst. Aber schauen wir mal, ob er da mit der einen oder anderen Gegenansage vielleicht aufhorchen lässt.
Niki, danke schön für das Insider-Gespräch. Wir gehen jetzt in eine ganz kurze Werbeunterbrechung und sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie dran.